bevor es mal geklappt hat, von Großprojekten, die im Kostenrahmen blieben. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus-Stefan Rehfeld. Großprojekte, die nicht viel mehr als ursprünglich geplant kosteten, pünktlich fertig wurden und dann auch noch funktionierten, ja, auch sie gab es. Land auf, Land ab. Natürlich auch in Bayern, logisch. Und dann noch gigantischen Ausmaßes. Michael Watzke erinnert uns daran.
Den Gründungsmythos des bajuwarischen Paradieses, es handelt sich dabei um ein einzigartiges Bauwerk, stellt diesseits des Weißwurst-Äquators niemand in Frage, jedenfalls nicht ausdrücklich. Der Mythos geht so. Einst, in grauer Vorzeit, als Bavarien noch ein so flaches Land war wie die Nordseeküste, da hob die CSU eigenhändig eine riesige Grube aus und füllte das Loch mit Wasser aus dem Inn. So entstand der Chiemsee, das Meer der Bayern. Die CSU betrachtete ihr Werk und sah, dass es gut war. Dann nahm sie den Aushub des Chiemsees und türmte damit ein gewaltiges Gebirge auf, so hoch, dass seine Gipfel auch im Sommer mit Schnee bedeckt waren. So entstanden die Alpen. Die CSU betrachtete ihr Werk und sah, dass es sehr gut war. So gut, dass die bayerischen Bürger den Schwarzen fortan sagenhafte Wahlergebnisse schenkten. Denn die CSU betonte stets, dass sie ihr Werk zu erstaunlich günstigen Baukosten fertiggestellt hatte. Als Bezahlung verlangte sie lediglich die absolut mehrheitliche Besetzung sämtlicher Leitungsposten im Freistaat, in bayerischen Rathäusern, Landratsämtern, Bayern-LB-Aufsichtsräten, BayWa-Kontrollausschüssen, bayerischer Rundfunkgremien, dem bayerischen Landtag und natürlich der Staatskanzlei. Ein wahrhaft geringer Preis, den Bayerns Bürger aus Dankbarkeit jahrzehntelang klaglos entrichteten wie einen uralten Tribut. Genau hier setzt nun die Wahlkampfstrategie der bayerischen Sozialdemokraten an. Die Schwarzen, so behaupten die Roten, hätten dem Bürger die Folgekosten ihrer Bautätigkeit verschwiegen. Die handwerkliche Ausführung der Alpen sei nicht fachgerecht erfolgt. Immer häufiger gäbe es Lawinen, Erdrutsche und Muren, weil die CSU die Statik falsch berechnet habe. Und alle 10 Jahre sammelten sich in den Bergen gewaltige Wassermassen, um sich hernach unkontrolliert in den Freistaat zu ergießen. Leider habe die CSU den Chiemsee nicht tief genug ausgehoben, deshalb könne er das viele Wasser nicht auffangen. Und weil die CSU die Alpen so hoch aufgetürmt habe, sei ihr am Ende das Baumaterial für die Deiche an Donau, Inn und Isar ausgegangen. Das räche sich jetzt. Der CSU stehe das Wasser bis zum Hals und ganz Bayern müsse es ausbaden. Eine clevere Wahlkampfstrategie der SPD. Man merkt gleich, dass die Sozen in Bayern derzeit Oberwasser, um nicht zu sagen Hochwasser, haben. Allerdings findet die Landtagswahl erst am 15. September statt. Dann sind die Fluten längst wieder versickert. Und wenn es dumm läuft für die SPD, also so wie immer, dann saufen am Ende die Sozialdemokraten ab an der Urne. Denn durch historische Funde im Archiv der Hans-Seidel-Stiftung sind folgende urbayerische Volksweisheiten zweifelsfrei belegt. Wenn in Bayern die Sonne lacht, dann hat das die CSU gemacht. Doch müssen die Bayern durch Hochwasser warten, dann waren es die Sozialdemokraten.
Es ist erst ein paar Wochen her, da weihte der hessische Ministerpräsident mit freudigem Gesicht einen Flughafen ein. Und mit leicht triumphierender Stimme teilte ein anderer amtierender Hesse dem deutschen Volk mit: Schaut her, in Hessen klappt, was in Berlin-Brandenburg halt nicht klappt. Der Hesse kann es, einen Flughafen bauen. Pünktlich und ohne Mehrkosten. Und nun? Anke Petermann berichtet.
Mitte März, da war tagelang richtig was los im kleinen Terminal von Kassel-Calden. Die ganze Abflughalle permanent voll mit Passagieren, die unentwegt Gepäck aufgaben und sich bereitwillig abtasten ließen. Und pünktlich zu Betriebsbeginn alles im grünen Bereich. Da kann sich die deutsche Hauptstadt mal eine Scheibe abschneiden von der nordhessischen Provinz.
Das Licht geht, die Gepäckanlage, Ankunft und Abflug funktioniert, Brandmeldeanlage ist in Ordnung. Alles das, was wir brauchen, funktioniert.
So Thomas Ühlein, Chef des Testbetriebs. Aus Testbetrieb wurde Anfang April Normalbetrieb. Und damit fiel der kleine Airport hinter den nordhessischen Bergen schlagartig in Dornröschenschlaf. Sonntag Ruhetag, wie sich das gehört. Montag Ruhetag. Zumindest bis Ferienbeginn. Dann gibt es immerhin eine Verbindung nach Mallorca. Ein Start, eine Landung. Und so geht das die Woche über weiter. Mit Antalya und Split. Ansonsten aber herrliche Stille und Vogelzwitschern. Kassel-Calden, ein Ausflugsparadies für Ruhebedürftige, wie die beiden Rentnerinnen aus dem Nachbarort.
Es ist toll hier.
Es ist wunderbar hier. Ich empfinde es als sehr schön.
auch zum Kaffee trinken, zum Gucken.
Obwohl, viel gibt es von der Kaffeeterrasse beim Blick übers Flughafengelände nicht zu sehen. Rundherum fahren noch ein paar Lastwagen Erdaushub weg. Ein Raunen schwillt an unter den Rentnern, die dabei Kaffee und Bier auf der sonnigen Terrasse sitzen. Hat man doch tatsächlich einen Flieger gesichtet auf der bislang leeren Startbahn.
Ein Geschäftsflugzeug. Das ist eine zweistrahlige Düsenmaschine. Der startet jetzt gleich. Der ist jetzt die Richtung gefahren, wendet oben.
Rollt an, hebt ab und Ruhe breitet sich wieder aus über Nordhessens grünen Hügeln. War vielleicht ein bisschen teuer für das bescheidene Passagieraufkommen, aber eins muss man dem Airport kalten lassen.
Die Flugzeuge stören uns nicht.
Denn mangels Flugzeugen kaum Geräusch. Perfekter Lärmschutz bei vollem Flugbetrieb. Das ist nordhessische Präzision. Doch nicht zu glauben, trotz pünktlicher Eröffnung und absoluter Gesundheitsverträglichkeit stänkern Miesmacher gegen den adretten kleinen Airport. Doch wer meckern will, mischt sich besser nicht unter die Senioren auf der Sonnenterrasse, denn die entkräften als eine Art erweiterter Marketingabteilung des Flughafens umgehend jeden Einwand. Nummer 1. Zu viel öffentliche Gelder für ein, zwei Flieger am Tag. Lieber, so kontert Karin Knauf,
das Geld im Lande lassen, als das mit Afghanistan geben.
Jawohl, besser Kassel subventionieren, als Deutschland am Hindukusch verteidigen. Nur, die EU hat schon hunderte verlustbringender Regionalflughäfen und allein Deutschland über 20 davon. Einwand Nummer 2, längst strapaziert von der TV-Prominenz, beschwert sich eine weitere Kaldenverfechterin mit Silberhaar.
Wie Jauch da sich anmaßt im Fernsehen, den Flughafen, den keine Sau braucht. In Erfurt braucht den auch keiner. Der ist auch mit unseren Soli-Beiträgen gebaut worden.
Genau. Wenn Erfurt einen überflüssigen Flughafen hat, warum sollte sich Kassel im Geberland Hessen dann keinen erlauben dürfen? Außerdem, wirklich hübsch bepflanzt ist mittlerweile das nordhessische Millionengrab und auch damit lag Kassel im Zeitplan.
Aufregung übrigens Mitte vergangener Woche auf dem Flughafen. Da landete ein Eurofighter in Kassel-Calden, ein Kampfjet, Vorbote einer großen Zukunft, Ausweich-Airport für die Luftwaffe, wenn's andernorts gewittert? Als wir landauf, landab Kollegen fragten, ob es in ihrem Bundesland Beispiele für gelungene Großprojekte gäbe, pünktlich fertig, Preis wie verabredet, funktionabel, da herrschte mancherorts Schweigen. In einer Mail wurde uns gar mitgeteilt, nur negative Beispiele nennbar. Umso mehr freuten wir uns, ob einer weiteren positiven Mitteilung aus Hessen, dort steht der Bau der Universitätsbibliothek in Darmstadt dafür.
Noch hat die Klausurphase nicht begonnen, deshalb lässt sich in der neuen Universitäts- und Landesbibliothek in diesen Tagen gut ein Arbeitsplatz an einem der langen Tische rund ums lichtdurchflutete Atrium ergattern. Durch das rautenförmige Glasdach fällt Tageslicht in alle 6 Stockwerke. In der Klausurphase war die ULB teilweise komplett ausgebucht. Die Arbeitsplätze für Besucher mussten aufgestockt werden auf jetzt 850. Mit der Neueröffnung explodierte die Zahl der Nutzer auf das Dreifache. Rund 4000 Menschen aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet kommen am Tag, um unter Millionen von Büchern und Medien auszuleihen oder einfach nur, um zu büffeln. Die meisten sind begeistert.
Es ist eine viel bessere Lernatmosphäre als in der Bibliothek, die wir vor 2 Jahren noch hatten. Da war es zumindest in der Lernzeit immer sehr eng. Und jetzt bekommt man zumindest momentan sehr gut Plätze.
Alles super hier eigentlich. Dass es einigermaßen ruhig ist oben, dass man viel Auswahl hat, ja.
Also ich komme öfter hier zum Lernen fürs Abi und bin echt zufrieden, weil ich hier gut lernen kann. Es ist schön hell und ruhig, das ist gut.
Eine funktionelle Bibliothek, kosten- und zeitgerecht eröffnet, was ist das Geheimnis des Erfolgs? Hans-Georg Nolte-Fischer hat als ULB-Leiter den Umzug gemanagt.
Bei uns waren 2 Punkte sehr entscheidend. Das eine hervorragende Zusammenarbeit mit den Architekten, die bereit waren, mit uns Nutzern über das Gebäude sehr intensiv zu diskutieren, wie es im Inneren aussehen muss, welche Funktionen erfüllt werden müssen und wo wir umgekehrt von den Architekten sehr gute architektonische, bauliche Lösungen dann präsentiert bekamen. Das war die eine wesentliche Voraussetzung dafür. Die zweite ist, dass wir innerhalb an der TU als autonome Universität das Baumanagement innerhalb der Universität haben.
Das bedeutet, erklärt Universitätskanzler Manfred Effinger, die Uni muss nicht mehr als Bittsteller beim Land auftreten, sondern hat ein Budget, über das sie selbst entscheiden kann.
Innerhalb der TU wird ein Bedarf formuliert. Wir planen selbst oder beauftragen selbst planende Unternehmen, Architektenbüros und sind auch selbst für die Abwicklung des Bauvorhabens und auch für die Kosteneinhaltung verantwortlich. Das müssen Sie sich vorstellen, wie wenn Sie selber ein Einfamilienhaus bauen und ein gewisses Budget nur zur Verfügung haben, dann werden Sie als Erbauer dieses Einfamilienhauses auch alles tun, um im Rahmen Ihres Budgets zu bleiben. Und genauso verhalten wir uns bei jedem einzelnen Projekt, weil wir wissen, wenn die Kosten nicht eingehalten werden können, dann gehen die zulasten von anderen Projekten, die wir auch selbst verantworten.
Mit 74 Millionen Euro fiel der Etat allerdings etwas üppiger aus als beim Häuslebauer üblich. Die geplanten Fensterunikate im großen Glasdach entpuppten sich dennoch als zu teuer. Statt das Budget zu sprengen, entschied sich die Unileitung dafür, auf das künstlerische Element zu verzichten. Sehr zum Unmut der Architekten, gibt der Kanzler zu.
Sie waren schon, glaube ich, ein bisschen verschnupft. Kann ich auch verstehen, wenn man ein ästhetisches Highlight gerne umsetzen will und dann aufgrund von nicht ganz so guten Ausschreibungsergebnissen umplanen muss. Da kommt nicht unbedingt Freude auf, aber ich glaube, die Architekten sind Profi genug, die wissen, dass in einem solchen Vorhaben das Umplanen vielleicht nicht gerade täglich vorkommt, aber durchaus häufiger vorkommt und sie sind sehr professionell damit umgegangen.
Nicht problemfrei, aber letztlich doch gut. Wir blicken Richtung Saarbrücken, wo das Saarlandmuseum vor unserem geistigen Auge auftaucht. Dort setzt sich mancherlei in Bewegung, wenn es denn Wind gibt. Tonja Koch setzt uns ins Bild.
Kaum merklich und ausgelöst durch eine Lichtschranke setzen sich die weißen Linien des Künstlers Leo Erb in Bewegung.
Es sind die verschiedensten Arten von Kinetik zu sehen, kinetische Kunst, also hier von Leo Erb mit Motor angetrieben oder hier die Skulptur auch von Erb, die man mit den Händen verändern kann oder eben, worüber ich gleich sprechen werde, das Mobile von Sigrun Olafsdottir, das sich durch den Wind bewegen kann, wenn es den Wind gibt.
Die Saarart 2013 hat die Bewegung zum Thema gemacht, erläutert Ernest Utemann, mitverantwortlich für die diesjährige Landeskunstausstellung des Saarlandes. Und nichts kann ihrem prominentesten Ausstellungsort im Saarlandmuseum mehr helfen als Bewegung. Denn noch immer steht der Erweiterungsbau der modernen Galerie in Saarbrücken als unvollendeter Bauklotz in den Saarauen. Wer hat Schuld am Stillstand? Das versucht ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss noch immer zu klären, ohne eindeutigen Erfolg. Nur so viel, die handelnden Politiker im vorliegenden Fall, allesamt saarländische CDU-Ministerinnen und Minister, gingen allzu nonchalant mit dem Sujet und seinen Kosten um. Da, wo Sorgfalt und Geduld gefragt gewesen wären, herrschte Ungeduld. Am Ende wird der Bau dreimal so teuer wie öffentlich versprochen.
Wir haben seit etwa einem Jahr diese sehr detaillierte Sicht auf das Bauvorhaben und gehen mit dem Wissensstand davon aus, dass das Bauvorhaben mit 29,4 Millionen zu realisieren ist.
Bernd Terre hat als kommissarisch agierender kaufmännischer Stiftungsvorstand die Causa Vierter Pavillon geerbt. Davon, dass die Politik die Kosten bewusst klein geredet hat, will er nicht sprechen. Nur, nicht immer sei alles öffentlich beziffert worden, wie zum Beispiel die Baunebenkosten, die letztendlich aus dem Ruder gelaufen seien.
In aller Regel, wenn man nach den Baukosten gefragt wird, nennt man aber nur die Kostengruppen 300 und 400, also das eigentliche Bauwerk und die technische Anlage.
Dass es auch anders geht, zeigt das gleiche Museum. 1962 geplant wurden bis 1976 vom Saarbrücker Architekten Hans Schönecker drei Museumspavillons nacheinander errichtet, ohne Skandalisierung, mit Wohlwollen einer Reihe von Sponsoren und im vorgegebenen Kostenrahmen. Katrin Elvers-Swamberg.
Es war eine module Struktur, die war gewünscht, unter anderem auch in Hinsicht auf die Möglichkeit einer späteren Erweiterung des Gesamtkomplexes, deren Notwendigkeit man ja durchaus auch schon früh erkannt hat. Aber selbstverständlich war sehr willkommen, dass dies auch die Möglichkeit bot, abschnittweise vorzugehen und entsprechend ohne Zeitdruck die Komplettrealisierung dann umzusetzen.
Aus seiner Zeit sei um die Zuteilung von finanziellen Mitteln gerungen worden, allerdings nie unter Zeitdruck. Letztendlich, so die Museumschefin auf Zeit, habe die Vernunft gesiegt.
Dass einfach die architektonische Struktur das ermöglichte, zu sagen, wir machen eins nach dem anderen und nehmen es dann jeweils auch schon phasenweise in Betrieb. Das ist sicherlich ein Vorteil des Bestandsgebäudes.
Für dieses modulare Konzept, das auch die damals in Deutschland neue Idee eines eigenen Gebäudes für Wechselausstellungen umsetzte, erhielt der Architekt 1969 den Preis für vorbildlich ausgeführtes Bauen, verliehen vom Deutschen Architektenbund. Im Sommer, nach Jahren des ungeplanten Stillstandes, soll es auch mit dem vierten Pavillon endlich weitergehen.
Der Bürger als sein eigener Bauherr, so mancher Plan, Bauplan verlief im Sande, weil nicht realisierbar oder wegen widriger Umstände, weil der Plan unrealistisch war, weil die Kosten aus dem Ruder liefen oder zu laufen drohten. Dabei war das alles mal ganz einfach. Matthias Biskupek erinnert sich noch daran.
Vor Jahrzehnten war der Bau eines persönlichen Erholungsobjektes einfach, aber zeitaufwendig. Der Baugrund wurde antragsfrei durch eine möglichst große Familie in Besitz genommen. Man suchte sich jene Stelle am Strand der Ostsee aus, von der aus man feindliche Nachbarn im Auge behalten konnte, nutzte den an Ort und Stelle kostenfrei gehandelten Bausand und errichtete Wallburgen von mehreren Handtuchlängen Durchmesser und wenigstens einem Meter Mauerhöhe. Gelegentliche Güsse mit mehr Wasser, Entnahmestelle geografisch günstig gelegen, festigten gegen Erdrutschgefahren. Das Erholungsbauwerk wurde sodann mit besitzanzeigenden Inschriften aus Muscheln und Kieseln versehen. Strandburg Teutschenthal, wir aus Hinterna oder hier erholen sich Herr Fischer und Sine Fru. Das einzige Problem damals war eine fast täglich nötige Sanierung. Nachts nutzten mehrgeschlechtliche Einbrecher die Burg sittenwidrig zu mehrgeschlechtlichen Aktionen, ganz ohne Genehmigung von Herrn Fischer und Sine Fru. Leider wurde der freie Burgenbau später völlig unterbunden. Es waren nur noch horizontale Strandmalereien erlaubt, Bauwerke lediglich in textiler, transportabler Form möglich. Holzstecken und Stoffplanen als kümmerlicher Ersatz einstiger Strandhochburgen. Die Nachteile lagen klar im Sand, eine flüchtige Immobilie, ständiger Auf- und Abbau war Pflicht. So konnte es passieren, dass das Stammterritorium unter und aus heiterem Himmel widerrechtlich besetzt wurde. Es gab langwierige Rechtsauslegungen in Karlsruhe. Nun aber hat man erneut einen Weg gefunden, erfolgreich zu bauen. Bauen ohne Sünde. Bauen von oben. Man muss nur genug feuchten Sand in die Hand nehmen und diesen zielgenau fallen lassen. Schon entstehen wahrlich unter der Hand sogenannte Kleckerburgen. Der Kleckerburgenbau ist, vor allem was die Traufhöhe betrifft, völlig frei. Ein jeder Baumeister muss nur kleckern. Kleckern, nicht klotzen. Derart kann man alles, was man will, erfolgreich in den Sand setzen.
Wo es mal geklappt hat, von Großprojekten, die im Kostenrahmen blieben, pünktlich fertig wurden und auch noch funktionierten. Jedenfalls fast oder früher mal oder Matthias Biskupek, Tonja Koch, Anke Petermann sowie Michael Watzke hatten dieses und jenes zu berichten. Und am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Klaus-Stefan Rehfeld.